So, jetzt haben wir hier einen kleinen weiteren Live-Podcast hier mit diesen drei Fachkräften neben mir. Jetzt haben wir Timo wieder dabei, dann haben wir noch Marco, dann haben wir Erkan, unsere beiden Growth-Marketer hier. Und ja, wir gehen jetzt einfach ein bisschen rum und quatschen mal ein bisschen. Growth-Marketing, habt ihr da beide auf eurem T-Shirt draufstehen? Was ist Growth-Marketing?
Im Grunde haben wir uns irgendwann immer gesagt, wir sind keine Fans von Content-Marketing, ergänzend Content-Marketing immer super, aber wir wollen auch immer bei unseren Kunden schnelle Ergebnisse erzielen, für uns selber schnelle Ergebnisse erzielen und haben uns tatsächlich wirklich darauf konzentriert, wie kannst du ein Unternehmen relativ schnell zum Wachsen bringen, wie kannst du es relativ schnell nach vorne katapultieren durch Performance, und du bist ja auch, Michael, dafür bekannt, Performance-Content-Marketing zu betreiben, zu schauen, wie kann man viel Content-Marketing nutzen, viel Performance betreiben und das miteinander zu kombinieren, um Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Ja. Da haben wir uns darauf spezialisiert.
So, und wir haben jetzt ja hier die letzten Tage, habe ich schon viel von euch gesehen und gehört, wie ihr das so macht. Ich glaube, ihr seid ganz geil im Team zusammen, weil Erkan, du bist eher so der Performance-Marketer, und Marco, wenn ich das richtig beobachtet habe, bist du, sagen wir mal, der Typ für die Emotion und fürs Wecken der Emotionen bei dem ganzen Performance-Funnel, den ihr dann ja zum Beispiel baut, oder? Sehe ich das richtig?
Genau. Also Erkan ist super geil, rational, emotionslos, Zahlen, Daten, Fakten kann er sehr gut analysieren.
Das hört sich so richtig hart an. Also ich habe auch Emotionen. Aber ich bin mehr der Kopftyp und ganz wenig der Herztyp. Nur wenn man mich ganz tief anfällt, also ganz tief in der Seele, ja, dann kommt das
Herz. Ich glaube schon, du bist auch ein emotionaler Typ, auf jeden Fall.
Doch, definitiv. Also man hat eine sehr menschliche Seite an sich. Und bei mir ist das Ganze Kreativität, Marketingstrategie, Marketingberatung, ganzheitliche Systeme, Funnel, Design, Copywriting. Wie triffst du wirklich den Nerv eines Kunden im Herz und nicht nur im Kopf, dass er dann am Ende auch konvertiert?
Ihr macht ja vor allen Dingen Personenmarken, richtig? Also, ja, so Coaches, Trainer, Berater, Experten, so dieses Klassiker-Dreieck.
Ja.
Und dann nutzt ihr auch gerne eine ganz bestimmte Strategie, ne? Wo ihr gelernt habt, yo, das kann man irgendwie gut replizierbar machen und das funktioniert in der Regel ganz gut.
Genau.
Was ist das für eine Strategie?
Also bei uns, wir nehmen jetzt nicht klassisch so Coaches, die dann 10.000 Euro verdienen oder 5.000 oder 15.000 oder 20.000 Euro pro Monat, sondern eher die Leute, die einfach ein bisschen weiter sind, die bei 50.000, 100.000 Euro pro Monat sind, weil die entsprechend schon ein Produktportfolio haben, weil die schon verkaufen können, weil sie schon Trust auf ihrem Produkt haben und wir das entsprechend dann nochmal mit Growth Marketing einfach nochmal skalieren. Und das ist dann unser Offer, wie wir das machen. Wir machen das meistens mit Live-Webinaren. Das heißt, wir gehen wirklich live. Wie machen wir das? Nicht klassisch mit 120 Minuten oder mit einem 60-Minuten-Webinar, sondern wir erhöhen den Trust oder das Vertrauen, indem wir mehrere Tage online gehen und mit den Personen, mit den Interessenten in Interaktion treten, ob es ein 7 Tage Live-Workshop ist, 3 Tage Live-Workshop oder nur einen ganzen Tag, aber damit erhöht man das Vertrauen. Du kennst ja auch das Thema Vertrauen, Expertise schaffen und dann erst den Sell generieren, indem man guten Content gibt, indem man Vertrauen aufbaut. Und das machen wir aber in einem eher Live-Format bauen dann entsprechend, oder wenn wir einen Kunden haben, setzen wir dann entsprechend direkt auf Umsatz, dass der Kunde direkt einen Umsatz bekommt bei uns. Und dann bauen wir entsprechend Evergreen-Systeme auf, wie zum Beispiel Evergreen-Funnel, dass da ständige Leads kommen, Buchverkäufe, die Brand-Awareness nochmal steigern. Und das machen wir im Endeffekt die ganze Zeit. Das heißt, erstmal Umsatz machen und dann die Sachen aufbauen. Es gibt auch Leute, die machen das eher andersrum.
Ja.
Funktioniert beides.
Ja.
Wir stehen eher direkt auf Growth-Marketing und auf Wachstum.
Okay, wenn man jetzt da mal so ein bisschen in euer Business und in euer, also hinter die Kulissen reinzoomt, wie standardisiert könnt ihr das machen? Also wie standardisiert könnt ihr sozusagen eure Bausteine, eure Schablonen, eure Inhalte, eure Funnels, eure Landingpages, eure Copies, was auch immer, so nutzen, dass ihr sie für eure verschiedensten Kunden sozusagen skalierbar immer wieder anwenden? Ist es schon sehr skalierbar oder ist es doch schon noch sehr individuell jeweils?
Eigentlich ist es schon sehr skalierbar tatsächlich. Mhm. Wir haben natürlich intern komplette SOPs erstellt, Checklisten erstellt, Funnel-Vorlagen erstellt und ähnliches, die du schon wie im Blueprint aufsetzen kannst. Am Ende ist aber jede Zielgruppe auch anders. Das heißt, jede Zielgruppe musst du am Ende doch nochmal individuell abholen. Jede Zielgruppe hat ein anderes Problem, ein anderes Bedürfnis. Eine B2C-Zielgruppe bleibt schon mal länger vorm Computer. Das heißt, wir können längere Webinare oder längere Veranstaltungen machen. Jetzt die B2Bler, auch wir sind ja Unternehmer und Selbstständige, haben nicht immer die Zeit, wenn wir abends nach Hause kommen und sagen unserer Frau oder unserer Freundin, wir schauen uns doch ein 2-Stunden-Webinar an, dann gibt es entweder hier erstmal die Schelle oder
Kasala. Ich habe eine russische Freundin, die macht direkt Kasala.
Ja, auch genau. Das wissen wir, das heißt, wir müssen individuell schauen, natürlich, wer ist die Zielgruppe, was hat die für ein Problem, wie lange kann sie Zeit investieren oder möchte sie vielleicht schneller investieren, wie viel Vertrauen müssen wir aufbauen, das ist individuell, aber vom Konzept her ist das Ganze eher wie eine Schablone.
Und dann ist sozusagen Schritt 1 noch bevor ja überhaupt dann hier euer Live-Webinar stattfindet, was ich übrigens ein sehr cooles System finde mit dem über mehrere Tage hinweg. Das finde ich sehr, sehr, sehr nice. Das habe ich mir auf jeden Fall auch direkt mal aufgeschrieben und will auch mal überlegen, ob und wie ich das hier bei mir irgendwie implementieren kann. Ja, ist natürlich, ne, wenn man sozusagen eine B2B-Zielgruppe hat, dann muss man es erstmal hinkriegen, dass die Leute sich dann auch wirklich in so jeden Tag irgendwie für 3 oder 5 oder 7 Tage hintereinander, dann auch wirklich für länger in so ein Webinar. Das ist schon schwierig, aber mal gucken, wie man das sozusagen weiter skaliert bekommt. Ist ja schon so ein bisschen auch in die Richtung, wie wir es mit Performance-Content-System machen.
Ja, genau.
Genau. Wir haben, wenn wir eine B2B-Zielgruppe haben, haben wir auch kürzere Zeiten. Von montags zum Beispiel bis sonntags machen wir Webinar und von montags bis samstags sind das dann anstatt 1 Stunde oder 2 Stunden, die man Webinare hält, beziehungsweise indem man Content und Vertrauen aufbaut. Das machen wir dann eher in 30 Minuten bei einer B2B-Audience.
Ja. Ja.
Und dann schaut man auf die Zeiten, wo die Leute dann entsprechend nicht essen sind oder mit ihrer Familie sind oder voll im Hustle sind und schauen dann, wo die beste Zeit ist und halten das so kurz wie möglich.
Ja.
Bei B2C-Leuten machen wir das ein bisschen länger und versuchen die dann noch besser aufzuwärmen.
Ja.
Aber das, was du gesagt hast, so machst du es eigentlich auch, nur evergreen und du machst ja auch entsprechend Vertrauensaufbau durch guten Content und dann mit 5, 6, 7, 4 Videos ist ja das Gleiche, nur dass es nicht live ist und ein bisschen kürzer.
Ja. Genau, und dann ist natürlich aber auch eine der wichtigen Aufgaben, die halt zuerst mal stattfinden müssen, ist die Reichweite erstmal aufzubauen. In Richtung der Leute, die man dann halt einladen kann zum Webinar, ne? Zu der Launchwoche beispielsweise. Hab schon erzählt, das läuft dann sehr viel über Performance-Marketing. Was wären da so eure Best Practices? Also was merkt ihr wirklich, was einfach immer gut funktioniert? Was kann ich gut bewerben, um dann zum Beispiel erstmal mir eine Kontaktliste, eine E-Mail-Liste aufzubauen, wo ich dann später an genau diese Kontaktliste meinen Launch machen kann? Also wenn jetzt wirklich Leute sagen so, jo, Bock, auch mal irgendwie über Performance jetzt in eurem Fall, mir eine Kontaktliste in der richtigen Zielgruppe aufzubauen. Was ist einfach was man relativ safe mal einfach direkt umsetzen kann und vielleicht auch relativ simpel?
Ja, ich bin auch immer ein Freund davon, vor allem am Anfang relativ schnell etwas aufzusetzen. Kann man ganz schnell machen, entweder mit einem Report-Funnel, das heißt, wenn ich jetzt im B2B-Umfeld unterwegs bin, mal einen Report zu erstellen, der vielleicht 10 Seiten lang ist, der ein paar Probleme der Zielgruppe löst und dann einen Funnel aufsetzen, wo die Leute einfach die Handynummer und die E-Mail-Adresse, die Handynummer vielleicht optional angeben, Vornamen und E-Mail-Adresse angeben und dass wir danach aber trotzdem, wenn die sich eingetragen haben, natürlich den Report erhalten, aber danach trotzdem durch eine kleine E-Mail-Sequenz relativ schnell mal auf einen Termin gehen, auf irgendein Conversion-Tool, wo wir die Leute dann konvertieren. Das kriegt man relativ schnell aufgebaut und wir sagen dann immer, nimm ein gewisses Marketingbudget, welches dir nicht wehtut, im Monat zu verlieren, lass das einfach konstant die ganze Zeit schalten, um die ganze Zeit Leads zu generieren, die in deiner E-Mail-Liste, in deinem E-Mail-Besitztool aufzuwärmen und dann hinten raus in Eventformaten oder anderen Aktionen von Launch-Marketing dann dementsprechend zu konvertieren. Mhm. Das ist immer ein Weg, der super funktioniert. Oder natürlich auch mit einer einfachen Videoserie, ähnlich wie du es natürlich machst. Mhm. Auch du hast konstant Ads laufen auf eine Videoserie, wo Vertrauen aufgebaut wird. Du generierst die E-Mail-Adresse von deinem Interessenten, wo der nachweislich ja schon das Problem hat, welches du lösen kannst. Ja. Und zudem baust du eine Beziehung auf über die Videos und dann bringst du die in ein Beratungsgespräch.
Ja. Wenn man jetzt so ein Report einfach mal machen möchte, wie finde ich ein Thema dafür? Was kann ich da reinschreiben? Was kommt auf die 10 Seiten drauf?
Okay, normalerweise starten wir immer, dass wir das brennendste Problem der Zielgruppe lösen wollen. Entweder finden wir das heraus, indem wir eine Umfrage machen, im besten Fall unsere Zielgruppe sehr, sehr gut kennen. Mhm. Meistens starten wir aber mit einer Umfrage, dann schicken wir an die Kundin, die wir bereits haben, dann eine Umfrage raus, fragen dann ab, was ist deine größte Herausforderung, welches Problem möchtest du gelöst bekommen, was ist deine Wunschsituation, die du dir vorstellst, erreichen zu wollen. Und dann nehmen wir das komplett als Thema. Wir nehmen die Worte, die die Zielgruppe dort reinschreibt, in unsere Copy rein. Das heißt, unsere Zielgruppe schreibt eigentlich unsere Verkaufstexte, natürlich mit leicht angepassten Inhalten noch von uns, was aber irgendwann dann super smart ist, weil die Zielgruppe einfach sich das Ganze selber verkauft.
Ja, 1000%ig. Und dann würdet ihr in der Regel auch sagen, mit Facebook Insta-Ads erstmal zu starten, weil es einfach irgendwie das Gängigste ist und irgendwie, ja, man es wahrscheinlich auch einfach schon am häufigsten gemacht hat. Oder gibt es irgendeinen Geheimtipp?
Der krasseste Geheimtipp.
Genau, an Performance-Traffic, den man vielleicht sozusagen priorisieren sollte. Oder würdet ihr schon sagen, Facebook Insta zum Start ist immer gut?
Wir haben ja so eine Traffic-Checklist, die wir bei jedem Launch durchgehen.
Ja, die fand ich auch geil. Ja, habe ich auch direkt abfotografiert.
Also wir haben eigentlich alles schon ausprobiert. Also auf jeden Fall, wenn du organischen Traffic hast, auf jeden Fall organisch nutzen.
Ja.
Also das auf jeden Fall. Das heißt, wenn man was Organisches hat, auf jeden Fall safe nutzen. Facebook-Gruppe, SEO-Artikel, Instagram, eine eigene Fanpage, also alles, was organisch ist, so ein YouTube-Kanal, ein Podcast, da diese Sachen zu bewerben, die in die Leadliste ziehen oder auf ein Event, was kostenlos ist, da den Traffic zu ziehen, aber das natürlich unterstützend, am Anfang unterstützend, später sogar mit extremen Adspend reinzugehen, um neue kalte Interessenten zu warmen Interessenten machen. Das heißt, wir gehen mit Facebook-Ads, was auch Instagram-Ads beinhaltet natürlich, auch ein bisschen so Native-Ads, also so Display-Anzeigen, die kann man auch mit einstellen.
Google-Display dann oder wirklich Native-Advertising hier, Outbrain, Taboola?
Nee, es gibt ja so ganz einfache Sachen, also Outbrain, Taboola würde ich jetzt bei bestimmten Nischen machen.
Achso, du meinst Audience-Network, jetzt Facebook-Audience-Network,
genau, okay. Ja, genau. Also Facebook, Instagram und wenn einer sehr geil vor der Kamera ist und hat vielleicht noch einen YouTube-Kanal, der organisch sehr gut funktioniert, dann würde ich sogar YouTube-Ads empfehlen. Wenn einer gut vor der Kamera ist, genau weiß, was seine Zielgruppe haben möchte und sogar eine Audience aufgebaut hat, die schon, sag ich mal, die Videos gesehen haben, so einfach Retargeting zu machen, weil die Leute ja mit einem warm sind. Ja. Das heißt, auf jeden Fall da auch mit YouTube-Ads anfangen. Weil wir haben früher nur Facebook und Instagram gemacht und mittlerweile haben wir ca. 40% unseres Traffics läuft über YouTube und teilweise ist YouTube sogar besser als Facebook.
Ja, ja.
Vorausgesetzt, die Zielgruppe ist da, vorausgesetzt, du bist gut vor der Kamera, vorausgesetzt, du hast ein geiles Offer.
Ja, wir haben ein paar Daten uns ja angeguckt hier die Tage von euch und da hat man ja auch echt gesehen, dass die Leads, die sowohl einerseits organisch über jetzt den Podcast, den wir da beispielhaft hatten, kamen, als auch die YouTube-Ads, dass das eigentlich die beiden High-Performer am Ende waren, was die Lead-Qualität angeht, ne?
Genau, da war es aber so, dass der entsprechende einen YouTube-Kanal hatte, der gut aufgebaut war. Das heißt, man konnte da Retargeting machen. Mhm. Er war auch gut vor der Kamera. Es gab genug Social Proof. Und Podcast wurde halt in der Vergangenheit gut Reichweite aufgebaut, was spezifisch auf das Thema war.
Ja.
Und deswegen, die Leute, die sich dann eingetragen haben, hatten dann entsprechend auch, waren auch sehr gut qualifiziert, waren warm, kannten sich mit dem Thema aus und dann wurde mit den 7 Tagen Vertrauen aufgebaut, noch mehr Vertrauen als schon da war.
Ja.
Und die Leute haben dann im Backend, beziehungsweise bei dem Angebot auch in der Frequenz sehr gut gekauft.
Ja, Hammer. Und dann würde halt im nächsten Schritt genau diese Webinar-Sequenz kommen, 1 Tag, 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, je nach Zielgruppe, länger, kürzer.
Ja.
Und so weiter. Und dann im Prinzip live aus dem Webinar heraus wird dann verkauft.
Genau.
Da fand ich dann auch spannend, dass ihr dann ja aus dem Webinar heraus jetzt nicht nochmal irgendwie die Leute danach nochmal vorqualifiziert und sozusagen ins finale Verkaufsgespräch dann ja im Prinzip jeder, der sich im Webinar entscheidet, yo, klingt irgendwie spannend für mich, was die hier anbieten, da wird dann jeder auch direkt ins finale Verkaufsgespräch geholt.
Direkt ins Verkaufsgespräch, weil man im Webinar vorqualifiziert. Also man qualifiziert in dem Sinne vor, dass man sagt, hier ist die Rat, hier ist der Preis, das ist für diese Person und so weiter. Es gibt natürlich Leute, die nimmt man dann am Telefonat nicht an, aber man hat eine Sales-Conversion innerhalb von 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wie man das aufbaut, von am ersten Tag von 80-90%. Und dann, je später der sich halt einträgt, dann geht die Tendenz halt runter, was auch normal ist.
Okay.
Meine lieben Podcast-Hörer, wenn dir gefällt, was du hier regelmäßig hörst, dann würde ich dir empfehlen, auch hin und wieder mal in meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Dort bekommst du dann nämlich solchen Content hier, nur eben zusätzlich noch auf der Bildspur. Ich zeige hier immer viele Praxisbeispiele, Erklärgrafiken und Vorlagen, die du sofort für euch anwenden kannst. Ich habe einen Kurzlink eingerichtet, der dich direkt zum YouTube-Kanal bringt, unter xhauer.com/yt. Für YouTube, xhauer.com/yt. Klicke dort gern einfach auf Abonnieren, so siehst du dann auch automatisch einmal pro Woche, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe und kannst einfach entscheiden, ob du es dir ansehen möchtest. Wir haben für die nächsten Monate unglaublich wertvolle Folgen geplant, der Content-Kalender, der platzt praktisch aus allen Nähten, lohnt sich, versprochen. xhauer.com/yt.
So, Timo? Du hast ja gerade erst wieder das Game, was du ja schon mal gespielt hattest, nämlich dir Reichweite über einen Podcast aufzubauen, hast jetzt nochmal neu gestartet.
Yes.
Und das ist natürlich jetzt schon wieder der Marathon, den du jetzt nochmal von vorne anfängst, oder?
Schon, ja. Also es ist auch eher so ein Hobbyprojekt. Also der Freiheitsunternehmer-Podcast ist jetzt für mich einfach wirklich so ein... Ja, eigentlich ein Netzwerktool, weil ich geile Interviews mit dir, mit euch, werde ich auch noch was aufnehmen, einfach mit coolen Leuten aufnehmen kann. Und was mir aufgefallen ist beim Podcasting, wenn du einmal Leute teilhaben lassen kannst, du hast ja auch in deinem Workshop vorhin gesagt, document, don't create, also einfach mal so wie wir jetzt hier rumrennen und einfach irgendwie was aufnehmen, die Leute teilhaben zu lassen, funktioniert ganz gut, um Vertrauen aufzubauen, was ihr ja mit der Eventstrategie macht. Und so ist ein Podcast auch so ein Netzwerktool, einmal um richtig coole Leute zu interviewen, aber auch die Menschen, die zuhören, die bauen auch Vertrauen zu dir auf. Das heißt, schon so ein bisschen so ein Long-Term-Game. Also ich glaube, also ich habe mir auch als Ziel gesetzt, erstes Jahr, ich gucke nicht auf die Zahlen, sondern ich produziere einfach viel. Und bevor man ein Jahr einen Podcast nicht gemacht hat, braucht man eigentlich nicht mit Ergebnissen rechnen. Ja.
Und das ist natürlich auch hier wichtig dann zu wissen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Webinar-Event-Strategie machen will und sage, okay, ich habe hier gerade gehört, ja, Podcasts sind irgendwie geile, hochqualifizierte Leads und so, ja, dann ist das aber eben kein Growth-Marketing und kein Performance-Marketing, hatten wir auch gerade mit Paula noch besprochen, sondern das ist halt wirklich... Da muss man halt erstmal dranbleiben. Ne? Dementsprechend sozusagen im ersten Schritt auf jeden Fall eher einfach auf Performance-Kanäle gehen, um schnell eine Kontaktliste, Reichweite aufzubauen und dann daraus. Ne? Aber man kann natürlich gleichzeitig mit Podcast starten. Ne?
Genau, also weil es wie gesagt auch ein bisschen dauert. Ne? Es ist wie so, gibt es nicht dieses Bild Bambus, der irgendwie erstmal 3 Jahre unter der Erde wächst und dann kommt es auf einmal schnell hoch. Und das ist auch der Effekt bei Podcast. Wenn du einfach mal 1, 2, 3 Jahre Podcast machst, dann hast du danach auf jeden Fall eine riesen Zielgruppe und auch Vertrauen aufgebaut. Wenn du natürlich jemand bist, der Content, du bist auch jemand, der Content so auf Knopfdruck produzieren kann. Und bei mir ist es auch so, mir hat irgendwer mehr die Frage gestellt, geht mir der Content aus? Und ich musste ein bisschen lachen. Also es ist wirklich so, der Content würde mir niemals ausgehen. Ich habe allein so eine Notiz bei mir, da habe ich Frameworks zu, wie man mehr zeitliche Freiheit in seinem Leben bekommt, dann aber auch das Thema finanzielle Freiheit, so überall so Frameworks mitgenommen aus vielen Workshops, Ausbildungen, selber auch angewendet. Ihr seid ja die Growth Marketer, wir haben uns ganz viel mit dem Thema Growth Hacking beschäftigt, gerade beim Freiheitspaket, wo wir alles getestet haben, gegeneinander, wer klickt wohin, aber auch psychologisch, wie kann man zum Beispiel, was du gesagt hast, mit so Umfragen die Voice of Customer rausbekommen, also die Zielgruppensprache, weil viele denken immer, sie müssten die perfekte Werbebotschaft haben, aber eigentlich fragt man, wie ihr das richtig macht, die Zielgruppe, und die sagen dir eigentlich schon in ihren Worten, was sie wollen, und eigentlich macht man dann nur noch so wie mal nach Zahlen, baut man aus dieser Zielgruppensprache dann die perfekte Headline zusammen, und so testet man ganz viel und ja.
Das organische Game. Jungs, was ist denn jetzt eigentlich, wenn immer mehr Leute auf Facebook, immer weniger Leute auf Facebook rumhängen, wenn vielleicht auch sich das irgendwann auf Insta überträgt, was ist dann die nächste große Performance-Marketing-Plattform so? Worauf sollten wir uns jetzt schon mal anfangen vorzubereiten?
Gegenfrage direkt, wo gehen die Leute hin?
Ja, genau, wo gehen die Leute hin?
es wird andere Plattformen geben. Es gibt ja schon einmal das Thema LinkedIn, einmal das Thema TikTok. Dann sind die Leute auch, ich glaube, YouTube wird nicht aussterben, weil es eher eine Videoplattform ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich weiß nicht, wie da die Userzahl ist, aber eigentlich ist es eine geile Plattform. Mhm. Facebook stagniert, vielleicht sinkt sogar ein bisschen, aber funktioniert trotzdem stark.
Ja, ja.
Aber wenn die nicht auf Facebook sind, auf Instagram sind, dann wird es was anderes geben. Vielleicht ein neues StudiVZ oder auf Tinder irgendwas. Da wird es irgendwas geben.
Stimmt, Tinder-Werbung. Habt ihr Tinder-Werbung schon mal ausprobiert?
Nee, noch nicht. Aber wenn Facebook ausstirbt, dann mache ich das. Ja,
Twitter-Werbung schon mal ausprobiert?
Twitter nicht. Wir haben Spotify und TikTok gemacht.
Ja.
Aber ja, Twitter ist halt nicht so noch nicht so beliebt
ja.
In Deutschland. Ja. Aber ich denke, wenn Elon Musk da ein bisschen an der Macht ist, vielleicht bringt er das mehr in Deutschland.
Wenn er es jetzt noch machen will, ja.
Ja, ja, genau. aber es wird immer andere Plattformen geben und es wird immer funktionieren. Marketing funktioniert ja auch schon immer. Nur es gab immer, früher waren es Zeitungen, dann waren es, also es wird immer wieder was geben.
Mhm. Ja? Ich hätte auch noch eine Sache dazu, und zwar, was ihr jetzt schon macht und du auch, schon jetzt E-Mail-Adressen, also Datenbesitz aufzubauen, sich nicht darauf zu verlassen, dass man irgendwie, hier die Claudia, die ja dabei ist zum Beispiel, ihr Instagram-Account wurde gesperrt, das war so die Haupteinnahmequelle und dann wird er gesperrt, das heißt, von heute auf morgen keine Interessenten mehr da, das ist natürlich schlecht, deswegen von vornherein Leads statt Likes, also nicht hier auf die Eitelkeitsmetriken zu achten, wie die ganzen Influencer, die sagen, ich habe so und so viele Follower oder Likes, sondern wirklich den Datenbesitz haben, das heißt, ich habe in meinem CRM die E-Mail-Adressen, die Telefonnummern, die Adressen, was auch immer, auf jeden Fall Datenbesitz ist King und da jetzt schon den Fokus drauf zu legen, weil es wird halt natürlich immer kompetitiver und die Plattformen, die schränken natürlich, wenn sie groß sind, irgendwann die Reichweite ein und sagt, pay to play, also du musst zahlen, um gesehen zu werden und deswegen auch da schon, wie ihr das richtig macht, einfach direkt auf Leads und E-Mail-Adressen zu gehen.
Da sind wir wieder beim Thema, ne? Eigenen Zielgruppenbesitz aufbauen und sein Haus nicht ausschließlich auf dem gemieteten Grund von Facebook, Google und Co. bauen. Glaubt ihr eigentlich, ne, also ich meine, der aktuelle Königsweg, um halt eigenen Zielgruppenbesitz aufzubauen, ist ja die eigene E-Mail-Liste. So. Könnte es sein, dass das irgendwann mal was anderes ist, ein anderes Medium?
Also aktuell, aber ist ja auch eine andere Plattform. Also E-Mail-Adressen, die gehören ja wirklich dir. Was wir auch machen, sind zum Beispiel Telegram-Gruppen.
Ja.
Ist vielleicht noch wieder auf Telegram, ne? Ist auf eine andere Plattform, aber die hat halt auch geile Öffnungsraten. Du baust eine Community auf, du kannst Videos reinsenden, die Leute können kommentieren. Das heißt, das ist gerade auch eine Plattform, was auch gut funktioniert. Aber eine E-Mail-Liste hast du halt wirklich auf deiner eigenen Domain. Das ist nochmal was anderes. Vielleicht hat E-Mail-Marketing auch früher noch krasser funktioniert als jetzt. Aber hast du eine Alternative zum... Also mir fällt gerade nur Telegram ein.
Nee, aktuell nicht. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn sich E-Mail-Marketing verwandeln wird und nicht mehr so häufig genutzt werden sollte, wird es wieder eine andere Plattform oder irgendwas anderes, ein anderes Medium geben, was die Leute jedes Mal konsumieren werden, wo du auch wieder Zielgruppenbesitz aufbauen kannst. Also wir müssen einfach den Wandel beobachten, alle gemeinsam, auch immer die Augen offen halten, nach vorne schauen und dann schauen, was gut für einen funktioniert und worauf die Masse sich gerade auch stürzt. Und wenn wir dort sind und das Bedürfnis unserer Zielgruppe kennen, werden wir immer weiter Zielgruppenbesitz aufbauen können.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die E-Mail-Adresse niemals aussterben wird. Also, ne, ich meine, das Ding gibt's irgendwie seit 20 Jahren. Und immer noch, jede Plattform, wo man sich anmeldet, egal was für eine Software das ist, egal was für eine Plattform, ist basiert am Ende auf der E-Mail-Adresse. Das Einzige, was da vielleicht noch einigermaßen mithalten kann mit deiner E-Mail-Adresse, ist deine Telefonnummer. Aber selbst die... Ja, ich weiß gar nicht, haben wir darüber letztens hier gesprochen? Irgendwer hat erzählt, dass statistisch die Leute auch noch, ich weiß gar nicht, doppelt so häufig oder dreimal so häufig ihre Telefonnummer wechseln in ihrem Leben wie ihre E-Mail-Adresse. Und dementsprechend, ich glaube, das Ding ist einfach so krass in Stein gemeißelt, das kriegst du nicht tot.
E-Mail ist Gold.
E-Mail ist einfach Gold. Das ist halt das Ding an der Sache.
Und ich glaube, es gibt ja so Berechnungen, dass in ich sag mal, im Durchschnitt, im Branchendurchschnitt irgendwie eine E-Mail-Adresse 1 Euro pro Monat wert ist, ne? Mhm. Wenn du dann natürlich jetzt aber noch ein High-Price-Angebot oder so dahinter hast, dann ist sie ja nochmal deutlich mehr wert. Das heißt, auch diesen Wert zu erkennen, ne? Wenn du eine Liste aus 10.000 Abonnenten hast, dann heißt das eigentlich, dass du mindestens 10.000 Euro im Monat machst. So. Mittlerweile, also ich denke, wir alle wissen, wie man sogar noch mehr Geld aus 10.000 Adressen macht, aber das ist so der Branchendurchschnitt und das ist schon crazy, wenn du halt einmal eine E-Mail-Liste aufgebaut hast. Ich kenne zum Beispiel einen, der hat eine E-Mail-Liste mit über 100.000 Leuten da drin, den haben wir mal für ein Projekt gewonnen. Das ist einfach eine Gelddruckmaschine. Ne? Tim Gehausen, der Copywriter, hat es so schön gesagt oder hat mal eine Mail rumgeschickt, wenn er irgendwas will, dann schreibt er sich das. Ich will ein neues MacBook, ich schreibe mir das. Er schickt eine Mail raus, schon hat er innerhalb kürzester Zeit den Umsatz reinbekommen, um sich das MacBook zu kaufen. Oder er will einen Urlaub, er schreibt sich den Urlaub. Und das ist halt die Macht von E-Mail-Marketing. Ja. Deswegen meiner Meinung nach auch die wichtigsten zwei Skills im Internet ist eigentlich Copywriting, das heißt Verkaufen per Schrift, per Mail und dann natürlich Verkaufen, das heißt dann der Vertrieb dahinter, sodass du aus diesen Interessenten, die du vielleicht gewinnst, die du durch deine E-Mail-Botschaft in ein Gespräch bekommst, dann denen natürlich auch ein Produkt zu verkaufen, was vielleicht ein bisschen teurer ist, was auch einen hohen Nutzen bringt, dann hast du einfach zwei Superpowern zusammen und dann ist eigentlich die natürlich noch die Herausforderung, du musst auch liefern, weil wenn du nicht lieferst, ist es nicht langfristig. Ja. Aber wenn du Copywriting beherrschst, verkaufen kannst und dann auch noch ein geiles Produkt hast, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
So ist es. So, jetzt haben wir einmal den Ritt durch die Growth-Marketing-Welt gemacht. Haben wir noch irgendwas vergessen, Jungs? Irgendwas, was wir noch sozusagen als Thema im Growth-Marketing-Universum ansprechen sollten?
Ich glaube, noch ein Thema bezüglich, wie sich das so ein bisschen entwickelt auf den Plattformen bei Facebook, dass Creatives, also Videos und Bilder,
guter Punkt.
Immer wieder, also es funktioniert nicht rein auf Performance zu gehen, sondern mehr auf Vertrauen und dass Creatives immer mehr Rolle spielen, nicht mehr die Targetierung, weil die Targetierung immer mehr eingeschränkt wird.
Ja.
Das heißt, du musst mit Copy, mit Creative, mit Bilder, Videos und Headline da mehr in Performance-Richtung gehen, nicht in Performance-Richtung gehen, sondern in Relevanz gehen, weil die Targetierung da immer schwieriger wird.
Verstanden. Okay. Sehr geil. Weil das ist natürlich auch das, was dem Algorithmus halt Signale gibt. Ne? Wenn wir weniger tracken können durch Datenschutzregeln, iOS 14, Browser, Safety, bla bla bla, dann können wir dem Algorithmus weniger sagen, wo er hingehen soll. Und er weiß selbst auch weniger über die einzelnen Leute. Aber was er natürlich messen kann, ist halt das Engagement der Leute auf zum Beispiel ein relevantes Visual, ne?
Ja, genau.
Mhm. Und ist das egal, ob Bild oder Video? Oder seht ihr schon so einen Trend dazu, dass auch jetzt bei Facebook, Insta und eben nicht eigentlich nativen Videoplattformen jetzt wie YouTube oder TikTok, dass dort auch das Video einfach das stärkere Visual ist?
Video bringt mehr Vertrauen, wenn das Video gut ist.
Mhm.
Ist aber grundsätzlich ein bisschen teurer, weil die Leute, bis sie dein Video zu Ende schauen, da brauchst du einfach mehr Commitment. Aber also der Leadpreis ist ein bisschen teurer oder auch viel teurer, aber die Qualität ist viel, viel besser im Verhältnis zu einem Bild. Okay. Im Grundsatz. Ja, es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich würde ich das so unterschreiben. Oder du brauchst Vertrauen auf mit einem Video und im Retargeting holst du sie mit einem Bild ab oder mit einem GIF, sowas ganz Einfaches, wo Leute sagen, ah, okay, jetzt trage ich mich ein. Also Videos mehr Commitment, Foto ein Direct, bringt halt Direct den Response. Lead rein.
Okay, alles klar, cool, spannend. Podcast hat natürlich dann auf der Audiospur einen ähnlichen Effekt, ne? Es geht halt einfach tiefer, wir lernen die Leute besser kennen, aber wie gesagt, ist halt organisch und natürlich jetzt nicht Direct Response Performance Marketing. Alright, geil Jungs. Hier, wo finde ich euch eigentlich, wenn ich jetzt mehr von euch hören, sehen, erleben möchte?
Mach einen geilen Pitch.
Ja? Nein, Quatsch. ganz einfach, ce-digital.de ist unsere Website. Da kann man sich auch ein kostenloses Ad-Paket sichern mit 108 Werbeanzeigen, mit auch nochmal ein Video von Erkan, Videos versus Creatives, kostenlos einfach sichern. Und dann kommt man das erste Mal in unsere Welt rein.
Geil. Hier. Timo, dein Podcast?
Natürlich einfach mal jetzt die Podcast-App rausholen, wenn ihr gerade hört. Dann Freiheitsunternehmer-Podcast sich mal anschauen bei Spotify, iTunes, überall. und natürlich abonnieren, wenn es euch gefällt. Geht vor allem darum, wie man mit wenig Arbeit ein schönes, entspanntes Leben hat und trotzdem genug finanzielle Freiheit, so ich sag mal genug Fuck You Money auf der Bank hat, gleichzeitig aber auch viel Zeit hat und örtlich an jedem Ort der Welt arbeiten kann. Genau, darum geht's.
Geil. Und hier, falls wir das Ganze dann ja eventuell auch noch in eurem YouTube-Kanal oder bei Timo im Podcast, wo auch immer, ausspielen. Das Ganze hier ist jetzt sozusagen nativ entstanden für den Machen-Podcast. Gerne auch einfach mal in der Podcast-App suchen nach Machen, Michael Assauer. Und ja, im Machen-Podcast geht es um ganz viele solcher Themen hier, aber auch noch um andere Themen, die Entscheider interessieren. Themen für Unternehmer, Führungskräfte, Entscheider etc. Bis zum nächsten Mal.